Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Das Lied schloss ja mit diesem Chorus ab, lass es überlaufen. Das ist ja da positiv gemeint gewesen, aber manchmal laufen auch andere Dinge über, nämlich Schwierigkeiten und Konflikte. Und so möchte ich euch mit hineinnehmen in das Predigtthema, was so ein bisschen quer formuliert ist am Anfang, vertragen statt vergeben. Ja, vertragen statt vergeben. Ich fand das ja schon spannend, bei den Kindern zu sehen, was sie so für Ideen hatten, wie man Konflikte bewältigen kann. Und da war so eine Aussage, einfach nicht mehr weiter streiten. Ja, wenn das mal so einfach wäre, wenn die Gemüter richtig erhitzt sind. Und ich möchte euch mal mit in einen Streit hineinnehmen und den per Film euch zeigen, einen Streit zwischen einem Ehepaar, das eben eine Strecke von Streitmarathon schon hinter sich hat. Jahre sind vergangen. Es hat sicher gut begonnen in dieser Ehe, so wie sie gespielt wird. Es ist sicher der ein oder andere Konflikt entstanden, aber irgendwann scheint es nicht mehr bewältigt worden zu sein. Es hat sich ein Ärgerstau ergeben, eine Art Konflikt-Tsunami beherrscht inzwischen diese Ehe. Der Film heißt Fireproof. Er spielt ein Ehepaar, was erstmal nicht glaubt. Und ja, lasst euch mal mit hineinnehmen in diese Situation. Film ab. Ehe, gejagt von Krisen, verbittert, frustriert. Beide wollen erstmal nichts von Gott wissen und sehen die Scheidung eigentlich nur noch aus Ausweg. Und dann gibt es diesen Vater, der das sieht und der hier handelt, der Hilfe geben möchte. Jetzt denken wir so als Christen, die hätten sich mal richtig vergeben sollen am Anfang, dann wäre das schon besser gelaufen, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Aber Achtung, wie schnell kann das uns auch passieren, dass Dinge so im Alltag sich aufstauen, man so innerlich sagt, ach ja, vergeb's ihm, ich vergeb's ihr. Aber irgendwie zählt man doch innerlich auf und summiert, was der andere getan hat oder was er vielleicht gerade nicht an einem getan hat. Und man kommt in so einen Prozess rein, ja, wo Vergebung nur noch ein Wort ist. Ja, und ich habe ja diesen etwas provokativen Titel, den ich mal ergänzen möchte. Vertragen statt vergeben, echte Versöhnung leben, ja. Echte Versöhnung leben, weil Vergebung manchmal zu billigen Vergebung werden kann. Dietrich Bonhoeffer hat vor vielen Jahren in seinem Buch Ethik die Begriffe der billigen und der teuren Gnade geprägt, weil er merkte, dass der Gnadenbegriff in der Kirche immer mehr ausgehöhlt wurde. Ja, so nach dem Motto, ich kann schon mal sündigen, mir wird es ja doch vergeben, da ist ja Jesus am Kreuz gestorben, was soll's, ich nehme es ein bisschen locker. Ja, und er hat dann gesagt, das ist billige Gnade. So ist es nicht gemeint in der Bibel. Es geht um teure Gnade, weil Vergebung, weil der Tod am Kreuz Jesu enorm viel gekostet hat. An Leid, an Schmerz, an Ängsten. Für uns, für unsere Mist. Und natürlich dürfen wir zu dem Kreuz kommen und Gnade in Anspruch nehmen, wenn was mies gelaufen ist, aber in der richtigen Haltung. In einer Ehrfurcht, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, in einem echten Versuchen, nicht wieder in irgendwas reinzurutschen, nicht wieder irgendwas zu tun, dann gilt Gnade. Und so dachte ich, ist das auch ein Stück bei der Vergebung die Falle, dass wir so als Christen ja wissen, der Anspruch Vergebung gilt und ich vergebe es meinem Kollegen, ich vergebe es meiner Frau, meinen Kindern. Aber echte Vergebung braucht oft einen Klärungsprozess, damit es zu einer guten Versöhnung kommen kann. Ja, eine billige Vergebung wird zu kurz führen. Und deshalb haben wir diesen Titel mit dem Vertragen da reingebracht. Vertragen drückt einen Prozess aus. Etwas, was Klärung beinhaltet. Ich bin mit einer Ehekrise eingestiegen, will nicht bei diesem Thema Ehe bleiben, wohl wissend, dass viele von euch nicht verheiratet sind und die Welt weitaus noch voll anderer Konflikte ist, die man beschreiben kann. Trotzdem möchte ich euch diesen Film gerade als Ehepaar sehr empfehlen. Fireproof heißt er, durchs Feuer geprüft, ein christlicher Film. Ich finde ihn klasse. Ich habe als Seelsorger und Eheseelsorger manche Elemente vor einigen Monaten in die Seelsorge bei mir entnommen, weil dieser Ansatz zu sagen, für einen Tag sich was vorzunehmen, für einen Prozess von 40 Tagen, genau der Ansatz ist, der ganz wichtig ist. Auch die Willensentscheidung zu treffen, nicht erst, ich hoffe, ich habe ein gutes Gefühl und bin dann wieder nett zu meinem Ehepartner, sondern nee, obwohl ich keine Gefühle habe, entscheide ich mich, was Gutes zu tun. Ich finde es ein bisschen ehrgeizig, das auf 40 Tage zusammenzudrücken. Ich würde 120 Tage, wo man sich für 3 Tage immer ein Ding vornimmt, mehr empfehlen. Aber der Ansatz ist genial. Und der ist ein zutiefst biblischer, wie wir noch sehen werden, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte euch in einen anderen Konflikt mit hineinnehmen und da auch zum Predigttext kommen. Es geht heute um den Philemonbrief. Ein Konflikt zwischen 2 Männern, der stattgefunden hat. Und ich lese euch mal diesen Brief, den Paulus geschrieben hat. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott. Denn ich höre überall von deinem Vertrauen auf Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen Gläubigen. Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. In Christus hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Christus Jesus im Gefängnis sitzt. Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er es für uns beide. Ich schicke ihn zu dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen, Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe dies mit eigener Hand. Ich will es bezahlen und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, ich möchte mich freuen an dir. Bereite mir diese Freude in Christus. Ich vertraue auf deinen Gehorsam und schreibe diesen Brief in der Zuversicht, dass du meine Bitten erfüllen und sogar noch mehr tun wirst. Ich weiß nicht, wie der Brief bei euch rüberkommt. Ja, als ich ihn das erste Mal so ganz bewusst wieder las, dachte ich, Junge, Junge, da wird ja doch ganz schön Druck aufgebaut. Ist das denn die gute Form, jemanden herauszufordern, wieder in einen Versöhnungsprozess zu kommen? Und ich möchte dem ein bisschen nachgehen. Zur Gliederung der Folie, der Predigt, nicht der Folie. Einige Vorbemerkungen, damit wir den Hintergrund dieses Textes ein bisschen verstehen, gerade wie das auch mit den Sklaven damals war. Und dann 2 Punkte, die Beziehung zwischen Paulus und Philemon und was wir daraus lernen können. Und die Motivation des Paulus zwischen Philemon und Onesimus zu vermitteln. Zum geschichtlichen und kulturellen Hintergrund. Ja, Paulus befindet sich in der Gefangenschaft, vermutlich in Rom. Vielleicht auch in Ephesus, wir wissen es nicht genau. Dort schreibt er diesen Brief. Es ist erstmal ein persönlicher Brief an Philemon. Und doch ist es auch ein öffentlicher Brief, der an die gesamte Gemeinde gerichtet wird, die in dem Haus des Philemons versammelt ist. In dieser Gemeinde, ja, wo Philemon so ein oder der Hausherr war, wird es sehr wahrscheinlich mehrere Sklaven gegeben haben. Reiche Menschen hatten damals mehrere Sklaven. Für uns ist das erstmal ein schwieriges Thema, diese Sklavenschaft. Es gab zu dieser Zeit damals im Orient, in Palästina, in Ägypten, überall Sklaven. Sklaven, die nicht in der Regel so, wie wir uns das manchmal vorstellen, in Ketten lagen und irgendwo in einem Steinbruch oder im Keller schuften mussten, sondern Sklaven hatten schon auch Verantwortung, hatten auch Rechte. Sie waren, und das ist schwierig und aus unserem heutigen Standpunkt abzulehnen, Besitz ihres Herrn, aber nicht willkürlicher Besitz. Und sie hatten eben oft Verantwortung, zum Beispiel Geld zu verwalten, Besitz zu verwalten ihres Herrn. Man muss betonen, dass der Fokus dieses Briefes nicht das Thema ist, Sklaverei und Sklaventum abzuschaffen. Obwohl hier Paulus schon an einer Stelle was durchblitzen lässt. Denn er ordnet, auch wenn er das jetzt nicht politisch alles revolutioniert, mit einer Aussage, er soll dir nicht mehr Sklave sein, sondern geliebter Bruder, das schon neu, eine Bruderschaftsbeziehung soll entstehen. Und trotzdem, der Brief hat im Hauptfokus das Thema Versöhnung zwischen zwei Menschen. Zu Philemon nochmal, um auch diesen Brief, um auch die Direktheit des Briefes zu verstehen. Philemon war nicht irgendjemand, der war eine öffentliche Person, der war Leiter in dieser Gemeinde. Wenn er Besitzer des Hauses war und man sich dort traf, war er automatisch auch in der Verantwortung für diese Gruppe. Das heißt, die Gruppe hat diesen Konflikt, dass da plötzlich ein Sklave weg ist und was wahrscheinlich davor lief, auch mitbekommen. Und so ist es hier einfach ein öffentlicher Brief an Philemon, weil es um eine öffentliche Situation ging. Jetzt zur Beziehung zwischen Paulus und Philemon. Es ist interessant, wie Paulus hier einsteigt. In Vers 1 schreibt er den Geliebten und Mitarbeiter. In Vers 5 sagt er, da ich von der Liebe und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und an alle Heiligen gegenüber hast. Vers 7, denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Gläubigen durch dich erfrischt wurden, ermutigt wurden. Ja, Paulus geht hier in diesem Brief mit so einem richtigen Lobeshymnus hinein. Ja, und da möchte ich uns mal fragen, wie das uns geht, wie das dir geht. Würdest du sagen, du bist ein Mensch, der die Kultur des Lobes lebt, oder fehlt das ein Stück? Wie erlebst du das in unserer Gemeinde, in den Gruppen, wo du bist? Wir Deutschen, glaube ich, sind hier recht reduziert. Ja? Und leider auch wir Christen. Lob ist nicht immer unser Ding. Dem einen oder anderen geht vielleicht so durch den Kopf, naja, aller Lob gebührt doch Gott. Aber hallo, Moment mal, warum ist dieser Brief dann ganz anders? Warum schreibt denn Paulus hier Philemon in einer Form, lobend sogar, in einem Brief, der, das wusste Paulus, öffentlich gelesen werden wird? Ich glaube, er tut das deshalb, weil das eine Grundkultur einer Gruppe sein soll, einer Gemeinde sein soll. Lob und Wertschätzung, ein gutes Miteinander umgehen. Ich weiß nicht, wer von euch am Sonntag in der Gemeindestunde war. Wir haben das als Ältestenschaft so ein bisschen ausgewertet, wie ist sie gelaufen, und wir haben gemerkt, natürlich gab es Anmerkungen, Ideen, kritische Anfragen. Aber wir haben den Eindruck gehabt, es geschah in einer Atmosphäre von Wertschätzung, von Lob, von Respekt, von sich verstehen wollen. Ich habe gedacht, das war eine wirklich gute Gemeindestunde, weil sie das ausgedrückt hat. Ja, aber da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen, wie schnell kann man da auch wieder absacken. Wie schnell kann man in der Ehe absacken? Vielleicht in der Art, wie man mit seinen Kindern redet oder als Kind mit seinen Eltern. Ich möchte euch in dieser Predigt so eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Eine Hausaufgabe, die ich mal vor 12 Jahren, als wir noch in einer anderen Gemeinde waren, auch bekommen habe. Eine Hausaufgabe, die in den nächsten 8 bis 9 Tagen zu erledigen ist. Ihr sollt 3 Leute hier in der Gemeinde loben. Nicht loben nach dem Motto, ja, also beim Rausgehen schon aus dem Gottesdienst die Tür aufhalten, ja, und ja, herzlichen Dank, dass du mir die Tür aufgehalten hast und nett, dass du da bist, war schon das zweite Lob und was quetsche ich als drittes noch hinter, sondern ihr sollt euch so ein bisschen Gehirnschmalz zergehen lassen. Wen könnt ihr mal ganz bewusst loben für irgendwas, was euch auffällt, wenn ihr darüber nachdenkt, wie hier unsere Gemeinde läuft, wie Sachen gemacht werden, wo Leute im Kindergottesdienst mitarbeiten, Kaffee kochen und viele, viele andere Dinge. Ich glaube, es ist ganz wichtig in einer guten Gemeinschaft, in einer christlichen Gemeinschaft, dass wir hier eine Kultur des Lobes leben. Und auf dieser Kultur des Lobes, da kann dann auch mal was Kritisches raufkommen. Und das gehört auch dazu. Und das ist ja Thema dieses Briefes, dass Paulus hier auch was Kritisches ansprechen möchte. Und trotzdem ist das hier nicht so ein pädagogischer Trick. Ich sage jetzt mal kurz was Nettes, damit ich meine Kritik loswerden kann. Sondern er macht ja deutlich, auch vor der Gemeinde, dieser Philemon ist ein ganz wertvoller Mensch. Er hat sich eingesetzt. Und Philemon wird gemerkt haben, yo, ich werde von Paulus hier geachtet. Und nur auf dieser Basis klappt auch etwas Kritisches zu sagen, in den meisten Fällen, und führt zum Erfolg. Mal ein kleines Experiment, das ihr mitmachen könnt. Ich lese euch nochmal zwei Verse vor aus diesem Brief. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, von der Sprache für euch angepasst, ihr kriegt diese Aussagen als E-Mail geschickt. Von jemandem, den ihr nicht so gut kennt. Das ist ja in unserer Gemeinde nicht so schwer, jemanden nicht gut zu kennen, bei der Menge der Gemeindemitglieder. Also ihr kennt den Namen, ihr wisst, er ist in unserer Gemeinde, aber ihr kennt ihn nicht gut persönlich und er schickt euch folgende Zeilen. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir etwas zu gebieten, was sich ja gehört, bitte ich dich vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, da müsst ihr jetzt natürlich einen anderen Namen einsetzen, der jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi ist. Oder, kurze Zeit später heißt es, ich brauche dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir auch schuldig, dass du mir was schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden. Erquicke mein Herz in Christus, denn du schuldest mir was. Und sei übrigens gehorsam in dem und dem Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Du sagen würdest, ja, das habe ich heute gebraucht. Das E-Mail ist genau das, auf das ich gewartet habe, um mich mal ein bisschen charakterlich weiterzuentwickeln. Oder ob du denkst, was hat der Typ mir eigentlich zu sagen? Ja, der weiß wahrscheinlich nicht mal, wie man meinen Nachnamen schreibt. Ja, und der schreibt mir jetzt so ein E-Mail. Jetzt überleg, du kriegst das E-Mail von jemandem, den du gut kennst, der dir vielleicht beim Umzug geholfen hat, der dich mal in einer schwierigen Situation getröstet hat, wo du weißt, der schätzt dich von deiner Persönlichkeit her. Auch dann würde es mir noch nicht so gehen, dass ich gleich Halleluja rufe, wenn ich dieses E-Mail lese. Und es wird so ein bisschen anstrengend jetzt. Aber ich würde es doch anders lesen. Ich würde gucken, was will der mir sagen? Warum schreibt er das? Wo hat er recht? Er will mich ja nicht fertig machen. Er meint es ja gut mit mir. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Paulus kann so direkt werden, weil beide eine sehr gute Beziehung haben. Und vielleicht tust du dich mit jemandem in der Gemeinde schwer, in deiner Gruppe, in der Jugend. Dann wäre es vielleicht dran, ihn erstmal besser kennenzulernen. Vielleicht mal einzuladen, vielleicht mal einfach zu klönen nach dem Gottesdienst, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und dann, wenn da was aufgebaut ist an Wertschätzung, an Beziehung, das muss nicht gleich der beste Freund werden, dann kann man auch was Kritisches ansprechen. Und das gehört auch zu einer ehrlichen Gemeinschaft dazu. Das gehört zu einer ehrlichen Ehe dazu. Ja, manches Ehepaar, was ich begleite, das gehört nicht gerade zu den extrovertierten Persönlichkeiten. Beide sind dann eher introvertiert. Der Extrovertierte, die knallen aneinander, da reibt sich schnell, da wird der Konflikt schnell deutlich. Introvertierte, eher stillere, die schlucken das so runter. Die sind in der Gefahr, so diese billige Vergebung, ach, ich vergebe sie einfach. Ja, ist ja leichter, das Ansprechen. Oh, was für ein Stress, wie anstrengend. Und das ist nicht gut. Das wird sich rächen. Das wird der Satan ausschlachten. Ich möchte zum zweiten Punkt dieser Predigt kommen. Die Motivation des Paulus ist, warum er hier sich eigentlich als so eine Art Mediator, als ein Konfliktvermittler in diese Beziehung der beiden hineingibt. Kurz zu Onesimus, dass wir ihn auch noch ein bisschen vom Hintergrund her kennenlernen. Er war Sklave bei Philemon. Es heißt in Vers 11, dass er unnütz war, recht unnütz. Und man kann vermuten, dass er irgendwie Besitz, Eigentum von Philemon vielleicht, indem er abgehauen ist und was hat mitgehen lassen oder schon in der Zeit, wo er da war, irgendwas hat beiseite geschafft. Also ganz klar, Onesimus hatte auch Schattenseiten. Das beschönigt Paulus auch nicht. Das macht ja hier auch Philemon in dem Brief deutlich. Das stimmt. Es war dann irgendwie so weit gekommen, dass Onesimus abgehauen war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du vielleicht in so einer, ja nicht gleich Abhausituation bist, aber schon merkst, es geht mir nicht gut. Ich werde hier gemobbt. Ich werde von einem Kollegen blöd angeschaut. Ja, ich habe mal so ein paar Bilder mitgebracht, die euch mit hineingeben sollen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich manchmal wie so eine Maus fühlst. Ja, hochgeschleudert von der Katze. Die Katze ist vielleicht dein Kollege, der schneller, der pfiffiger ist. Vielleicht dein Chef. Ja, auf dem nächsten Bild. Ja, vielleicht fühlst du dich in irgendeiner Situation völlig an die Wand gestellt. Ja, denkst, Hilfe, wie komme ich hier raus? Die anderen haben über dich gegrinst. Vielleicht hast du dich irgendwie ein bisschen unglücklich verhalten und merkst, dir fällt es echt schwer, das nächste Mal in die Gruppe zu gehen. Und so ein Frust, so ein Groll ist da. Ja, oder vielleicht ist es auch die Verwandtschaft, die eigene Familie, wo Spannungen da sind. Wo vielleicht so eher Eiswüstenstimmung herrscht. Bei Onesimus war es so weit gekommen, dass er abgehauen ist. Bei diesem Ehepaar aus diesem Film Fireproof war es so weit gekommen, dass sie erstmal in Richtung permanente Trennung dachten und keine Hoffnung mehr hatten. Und das hatte dieser Vater mitbekommen. Und er liebte seinen Sohn und er liebte die Frau seines Sohnes. Sie war ihm wichtig und er wollte die beiden wieder zusammenbringen. Und er selbst, wenn man den Film schaut, dann bekommt man das mit, hatte selbst eine schwere Ehekrise durchlebt, wo er dachte, es geht nicht mehr weiter. Und er hat an einer Stelle einen entscheidenden Satz gesagt, auch wenn du nichts mehr fühlst, bitte tu mal dieses Experiment, geh mal diese Schritte, treffe Entscheidungen und dann heißt es in diesem Buch, wo wir ja nur die ersten 3 Tage von 40 gelesen haben und gesehen haben, ja, tu es und wenn deine Gefühle mies sind, handle trotzdem anders. Wenn du was Frustiges sagen willst, schweige. Und das ist ein biblisches Prinzip. Biblische Liebe ist nie nur Gefühl, sonst könnte es nicht diese Aussagen geben, du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist eine Befehlsform. Ja, wenn du das einem Nachbarn, einem Kollegen sagst, in der Gesellschaft, ja, du sollst deinen Nächsten lieben, ja, dann ist er vielleicht erstmal verunsichert, ob ihr irgendwie jetzt einen Beziehungskonflikt habt. Aber wenn du sagst, nee, das wurde bei uns so im Gottesdienst gesagt, dann sagt er wahrscheinlich, du sollst lieben, geht nicht. Du kannst ein Gefühl nicht machen. Aber das ist ja nicht falsch, was hier in Gottes Wort steht. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben, liebet eure Feinde, heißt, ich treffe eine Entscheidung, für den anderen einzustehen, für den anderen Gutes zu wünschen, für den anderen vielleicht etwas Gutes zu tun, auch wenn ich erstmal gar nichts fühle. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger biblischer Grundsatz. Paulus kämpft mit den beiden innerlich, weil er beide lieb hat, wie dieser Vater mit seinem Sohn und der Frau seines Sohnes. Und er hat Onesimus irgendwie kennengelernt in dem Gefängnis, er hat ihn anscheinend zum Glauben geführt. Und vielleicht hat Onesimus von sich aus schon gedacht, ich will jetzt was in meinem Leben wieder in Ordnung bringen. Vielleicht musste ihn Paulus so ein bisschen schubsen. Aber die Motivation, warum Paulus sich als Friedensstifter in diese schwierige Beziehung reingibt, ist, dass ihm beide wichtig sind. Und vielleicht bist du in einer Rolle in deinem Leben, wo du merkst, da kommen 2 Gruppen oder 2 Personen nicht mehr weiter. Und vielleicht überlegst du, ob du da mit jemandem was sagst. Und weiß nicht. Und das weiß man wirklich nicht, wenn man versucht, in eine konfliktgleiche Situation reinzugehen, ob man da auch ein bisschen mit reingeknetet wird, ob man dann zwischen die Fronten gerät. Ja, das ist ja nicht immer sicher, dass das dann so glatt läuft. Ja, in diesem Fall glaube ich, auch wenn wir nicht wissen, wie es später weiterging nach dem Brief, dass es gut gelaufen ist, wäre für mich zumindest eine schwere Vorstellung, dass dieser Brief in den Kanon der Bibel aufgenommen wäre, wenn die beiden danach nie zusammengekommen wären. Ja? Aber in der Situation, die ihr vielleicht habt, da ist das nicht ganz sicher. Und Paulus, als er schrieb, wusste es auch nicht. Aber es ist wichtig, den Mut zu haben, gerade wenn man merkt, dass man einen Auftrag hat, diesen Schritt zu gehen. Und es ist noch ein zweiter Grund, der Paulus motiviert. Ja, und der zweite Grund ist, Vergebung und Versöhnung sind absolut zentral. Sie sind kein Nebenthema in der Bibel, nicht so ein Randthema, wo man nochmal auslegen muss, wie ist das gemeint, muss man wirklich vergeben, ja? Sondern es sind Kerngedanken, die in vielen Textstellen der Bibel aufgegriffen werden. Nur mal ein Zitat aus dem 1. Johannesbrief. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Oh ja, hassen tue ich ja nicht gleich den anderen in der Gemeinde. Hassen ist jetzt schon sehr stark ausgedrückt. Ja, aber feilsch nicht um das Wort. Überleg, wie es dir mit manchen in der Gemeinde geht. Das heißt jetzt auch nicht, dass du mit jedem 2 Monate in Urlaub fahren musst. Aber überleg so ein bisschen, wie behandelst du andere in der Gemeinde? Wie gehst du mit ihnen um? Vielleicht fallen sie dir von der Persönlichkeit schwer. Vielleicht hast du doch so deine inneren Waffen. Waffen, die vielleicht nicht so sichtbar sind wie hier, so ein kleines Maschinengewehr. Ja, aber vielleicht hast du doch so eine inneren Maschinengewehre, so eine kleinen Tricks, vielleicht so eine ganz subtilen Tricks. Ja, Tricks, vielleicht bist du sehr schnell im Argumentieren. Vielleicht kannst du besser als andere argumentieren. Vielleicht kannst du in der Familie emotional immer schön ruhig bleiben und wartest du innerlich darauf, dass dein Partner wird schon ausrasten, ja? Und vielleicht treibst du es auch ein bisschen dahin und bleibst ganz cool dabei. Aber dann hat nicht der Schuld, der ausrastet, sondern du, wenn du da trickig gespielt hast. Ja, überleg mal, wo deine inneren Waffen sind. Das Ziel ist Versöhnung. Und Versöhnung braucht einen Klärungsprozess, braucht ein Vertragen. Ja? Und das ist gar nicht immer so leicht. Die Folie ist so ein bisschen Lüge, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Ja, weil Eisbären in der Regel sich nicht umarmen, sondern wenn sie so irgendwo stehen, falls ihr mal ein Eisbär begegnet oder zweien, ja, dann kloppen sie sich gerade. Ja? So kämpfen Eisbären. Aber ich fand das Bild so schön. Ja? Und es drückt ja die Spannung aus. Und es heißt ja auch gar nicht, ich muss jeden umarmen können. Das ist es ja gar nicht. Ich muss für jeden super sympathische Gefühle haben in der Gemeinde. Das ist nicht der biblische Anspruch. Der biblische Anspruch ist, im Versöhnungsprozess kannst du den anderen segnen in Gedanken. Kannst du für ihn beten? Ja? Kannst du, wenn er praktische Hilfe braucht, ihm Gutes tun? Es muss gar nicht sein. Und manchmal merkt man einfach, man hat Grenzen, dass man in einem Team zusammenarbeitet. Vielleicht merkt man, wir schaffen das von unserer Unterschiedlichkeit nicht. Ja, die Amerikaner haben eine schöne Aussage, we agree that we disagree. Wir stimmen darüber überein, dass wir nicht übereinstimmen. Ja, es kann manchmal auch Versöhnung heißen, das in einer guten Form festzustellen und zu sagen, wir achten uns, wir arbeiten in 2 verschiedenen Teams. Ja, mir ging es mal mit einem Mann in Berlin so in der Gemeinde, dass wir das so besprochen haben, dass wir gemerkt haben, wir sind so unterschiedlich von unseren Verständnissen, wir müssen unterschiedliche Wege in der Gemeindearbeit gehen, aber wir achten uns. Wir haben da ausgemacht, wenn es mit dem einen von uns gar nicht mehr geht, dann dürfen wir uns auch wieder ansprechen, aber es war ein Fortschritt in einer schwierigen Beziehung, die jahrelang lief. Er kam mit meiner Jugendarbeit nicht klar und hatte dummerweise 5 Kinder in meiner Jugendgruppe. Und das war natürlich hart für ihn. Ja. Wo stehst du in dieser Situation? In diesem Thema Konflikte? Ich möchte die Predigt schließen mit ein paar Fragen. Lobst du andere? Bist du ein Mensch, der diese Kultur persönlich lebt? Würde ein anderer über dich sagen, ja, der XY ist jemand, der lobt, der wertschätzt, der da was Positives ausstrahlt. Lebst du in Beziehung so, dass Korrektur und Versöhnung möglich ist, dass dir auch jemand was sagen darf? Hast du Leute, die dir auch was sagen dürfen? Und wo trägst du zur Versöhnung bei und wo nicht? Und man kann das so schön bei diesem Brief runterbrechen, bei dem Philemon-Brief. Ja, bist du mehr in der Rolle eines Philemon, ja, der einen Weg gehen muss, der hier vielleicht auch irgendwie kapieren muss, der andere, dem geht es nicht gut. Man hat so den Eindruck von dem Brief, der Philemon war ja weiter in der Gemeinde, der war weiter da wahrscheinlich angesehen. Ja, vielleicht denkst du ja, du bist ja eigentlich mehr auf der richtigen Seite, in Klammern, das denkt man meistens beim Konflikt. Bist du vielleicht in der Onesimus-Situation? Ja, vielleicht auch in einer Onesimus-Situation, wo du sagst, ich brauche einen zweiten. Ich brauche so einen Paulus. Ich brauche jemanden, der mit mir irgendwo hingeht oder der mich ermutigt oder der mir nochmal hilft. Wie kann ich einen Konflikt angehen? Das war schön hier auch bei den Kindern dargestellt in dem einen Bild. Man braucht manchmal eine dritte Person. Und das ist eigentlich auch die Aussage in diesem Philemon-Brief. Du brauchst in gewissen Konfliktsituationen eine dritte Person, weil es nicht mehr weitergeht, weil man das nicht mehr schafft. Und das ist nicht der Untergang, sondern dann setzt dieses biblische Prinzip der Beratung ein. Das finden wir auch bei Gemeinden, dass Petrus durch Gemeinden reiste, um sie zu befestigen, zu beraten. Ja, befestigen heißt auch ein Stück beraten, weiterhelfen. Oder bist du vielleicht in der Verantwortung eines Paulus zu vermitteln, dich hineinzugeben. Vielleicht merkst du, du hast auch ein Stück Gabe. Und es ist gut, wenn du dich ein Stück schulen lässt. Wie kann man das noch besser machen? Ich möchte am Ende dieser Predigt beten. Und da euch mit ein bisschen hineinnehmen, auch in einer Zeit der Stille, bevor ich bete, zu überlegen, wo stehst du? Ich bin jetzt so eine knappe Minute ruhig und dann bete ich. Ja, du siehst jetzt jeden, wie hier sitzt und nachdenkt. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere, ich habe momentan gar nicht so einen großen Konflikt in meinem Leben. Und das ist toll. So eine Zeiten kann man genießen. Aber wir wissen aus deinem Wort, Leben ist nicht konfliktfrei, Gemeinde ist nicht konfliktfrei. Es gibt jemanden, der hat ein großes Interesse, durcheinander zu bringen, der Satan. Möchte ich hier für Ehen bitten, die innerlich kämpfen, dass sie sich auf den Weg machen, sich zu verstehen. Möchte ich für Kinder bitten und für Eltern, die hier ringen, wo Generationskonflikte vielleicht die gesamte Beziehung zerstört hat, das Nicht-Verstehen der anderen Art zu schweigen oder zu so einer eisigen Stimmung geführt hat. Möchte ich besonders für die bitten, die merken, dass sie in einer Philemon- oder Onesimus-Rolle sind. Herr, schenk ihnen Mut, da rauszugehen. Nicht überstürzt, aber doch Schritt für Schritt, vielleicht mit Helfern und im Wissen, dass es ein Prozess ist, gerade wenn es schwierig ist, wenn es über schwierige, längerfristige Spannungen, Streitigkeiten geht. Und dass sie Mut haben, diesen Prozess zu geben. Herr, ermutige sie. Danke, Herr, dass du das ermöglicht hast, durch den Tod deines Sohnes am Kreuz, dass wir immer wieder uns neu aufmachen dürfen, weil uns zuerst vergeben wurde. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.